Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Die Oberärzte, Hörsturz mit euren Hausärzten.
Wir haben mal wieder eure Fragen gesammelt und dachten, wir machen heute wieder so ein Frage-Antwort-Spiel daraus.
Genau, und haben mal geguckt, was ihr so wissen wolltet und fangen einfach mal gleich mit der ersten Frage an. Welche völlig harmlosen Beschwerden sorgt bei Patienten am häufigsten für Panik und warum?
Also spontan würden mir die Palpitationen, also Herzstolpern, einfallen. Das hat man doch, finde ich, sehr häufig im Alltag, oder?
Genau, also ist eigentlich was komplett Harmloses. Palpitationen, Herzstolpern.
Häufig völlig harmlos.
Genau, also nicht schon immer. In den allermeisten Fällen. Aber jeder gesunde, normale Mensch hat mehrere Extraschläge vom Herzen in der Stunde. Und die meisten Menschen merken das halt überhaupt nicht, ne? Und kriegen das überhaupt nicht mit. Es gibt aber auch Leute, die merken das, vor allen Dingen gerade so in der Einschlafphase, wenn man so im Zustand zwischen Wach und Schlaf ist, dann kriegen manche Leute das besonders viel mit und empfinden das dann häufig auch als sehr unangenehm und bedrohlich, obwohl es eigentlich völlig harmlos ist.
Genau, ne? Also meistens in Ruhephasen, ja, würde ich auch so bestätigen. Oft, wenn man abends auf der Couch sitzt und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, das Herz hüpft einem gleich aus dem Mund raus, so ungefähr. Und das ist natürlich auch ein super unangenehmes Gefühl. Ich glaube, das kann auch jeder irgendwie nachvollziehen. Ist aber in den häufigsten Fällen eben harmlos, wie Markus sagt. Kann man trotzdem eben einmal nachgucken. Das Gemeine ist oft, dass wenn man Ruhe-EKG von ein paar Sekunden macht, dass man da das natürlich nicht genau drauf hat. Dann kann man dann auch mal ein Langzeit-EKG machen, um das zu verifizieren. Ist aber oft eben ja entweder Extrasystolen oder kurzzeitige supraventrikuläre Tachykardien, also einfach schnelle Phasen für ein paar Sekunden, die aber in der Regel selbstlimitierend sind und in seltenen Fällen pathologisch.
Genau, also wenn ihr euch komplett unsicher seid, könnt ihr natürlich zu eurem Hausarzt gehen und euch da beraten lassen, aber wirklich in den allermeisten Fällen ist das was komplett Harmloses und ja, da braucht man sich dann auch keine weiteren Sorgen machen. Sowas kommt und geht auch einfach manchmal, aber gerade wenn ihr merkt, das kommt in Ruhe besonders häufig vor, gerade wenn ihr so stressige Phasen habt oder hinter euch habt, dann ist das häufiger. Dass es dann aber eben nicht schlimm ist. Genau. Blöd ist es dann, wenn es vor allen Dingen unter Belastung auftritt.
Länger anhält,
ne? Genau. Ne?
Oder eher, also ein bisschen Luftnot quasi macht vielleicht sogar genau. Auch.
Und halt so ein anhaltendes Druckgefühl auf der Brust, ja, dann sollte sowieso. Man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Genau.
Und sonst, was kommt einem noch oft vor, so als in Anführungszeichen harmlose Beschwerde, ist Reizhusten oft nach einem Infekt. Da sollte einem wirklich klar sein, dass das durchaus mal 6-8 Wochen einfach ein Reizhusten entstehen kann und dass das im Grunde völlig normal ist.
Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, genauso wie wenn ihr einen Sonnenbrand hattet, euch eure Haut sich dann schuppt und pellt und darunter die neue Haut kommt, so ähnlich ist es bei der Lunge auch. Wenn ihr euch so einen Infekt eingesammelt habt, dann tötet euer Immunsystem quasi die infizierten Zellen ab und die müssen halt ersetzt werden. Die alten Zellen werden sozusagen abgestoßen und die Lunge versucht das halt loszuwerden über den Husten. Die hustet das dann quasi ab, da kommt dann kein Schleim oder sowas mit raus oder wenn allerhöchstens heller, klarer Schleim. Aber das ist was komplett Ungefährliches. Es ist vielleicht unangenehm, aber ist komplett harmlos und man ist auch in dieser Zeit überhaupt nicht mehr ansteckend.
Ja, gut, jetzt weiß natürlich jeder, dass so irgendwie nach Corona-Zeit alle immer einen böse angucken, wenn man hustet, aber muss halt sein, man reinigt das System. Das ist oft auch noch man nennt das dann bronchiale Hyperreagibilität, also die Lungenbläschen sind so ein bisschen erweitert noch und können schlecht Luft aufnehmen und reagieren deswegen auch schneller gereizt und deswegen hilft da oft ein leichtes Cortisonspray, um die wieder so ein bisschen zu beruhigen.
Aber das ist absolut kein Muss.
Ja, also das ist,
also ja. Könnt ihr euch eigentlich merken, Reizhusten nach Erkältung ist komplett normal und deswegen müsst ihr in der Regel auch keinen Arzt aussuchen. Anders ist, wenn ihr 10 grünen Schleim habt oder Fieber, dann ja, aber wegen trockenem Reizhusten muss man deswegen nicht nochmal zum Arzt gehen.
Genau, unbedingt nicht. Und da hilft oft auch einfach bei Infekten und danach auch einfach mal schlichtweg inhalieren, so wie man es von früher kennt, mit normal Kochsalz oder irgendwie Tee, wenn man das gut verträgt, irgendwie Thymian-Tee, Kamille-Tee, einfach inhalieren, um das Ganze mal ein bisschen anzufeuchten.
Genau, das ist eigentlich das beste Mittel gegen Reizhusten.
Ja, auch wenn es vielleicht früher Oma gemacht hat. Aber hilft heute noch genauso gut wie damals. So, was haben wir noch für Fragen? Welche medizinischen Angewohnheiten nervt dein Umfeld privat am meisten an dir?
Boah, ich glaube.
Ich würde ja behaupten, wir nerven keinen.
Nein, natürlich nicht. Also wenn man jetzt von Nerven sprechen würde, würde ich sagen, das Thema Impfung, weil andersrum nervt uns das als Ärzte auch. dass viele Leute glauben, ja, also ich brauche ja keine Impfung, weil ich hatte das ja noch nie. Das ist genau das falsche Denken, nämlich andersrum. Die Impfung schützt vor der Erkrankung bzw. sorgt dafür, dass man die nicht so schwer bekommt. Und Impfungen sind einfach die riesigste medizinische Errungenschaft der letzten 100, 200 Jahre. Und viele, viele von den Erkrankungen, die es heute einfach fast gar nicht mehr gibt oder nicht mehr gibt, sind einfach nur darauf zurückzuführen, dass man Impfungen hat. Und das ist halt eine absolute Luxussituation, dieses Denken, naja, ich habe ja noch nie was gehabt oder im Umfeld ist nichts. Ja, seid froh, das ist nämlich nur deshalb so, weil eben es diese Impfung gibt. Heute kennt niemand mehr jemanden mit Kinderlähmung oder mit, keine Ahnung, anderen Erkrankungen, die so gut wie gar nicht mehr vorkommen. Also ganz, ganz wichtig, Thema Impfen. Lasst euch unbedingt gegen alles impfen, was empfohlen ist von der WHO bzw. vom RKI, ne, die STIKO-Empfehlung. Das ist auf jeden Fall eine Sache, das geht jeden von uns was an.
Ich glaube, damit nerven wir, dass wir da oft nachfragen.
Genau, und das ist halt einfach Eigenschutz und Fremdschutz gleichzeitig.
Genau, mit was nerven wir unsere Freunde und Vorsorgen? Vorsorgen, ja, würde ich wahrscheinlich auch am ehesten sagen. Da weniger jetzt Freunde, weil wir noch halbwegs jung sind, aber dann eher schon noch die Verwandtschaft, dass man da eher mal nachfragt, ob das schon gemacht worden ist, ja, oder so, dass sie das mal vielleicht machen sollten.
Klassiker, Prostatakrebsvorsorge für die Männer, ne? Ja, die Männer sind wirklich schlimm. Wollen sie mal alle nicht hingehen, weil da fummelt einem ja jemand am Hintern rum. Ja, ist vielleicht nicht die angenehmste Untersuchung, aber ist absolut notwendig und sollte man auf jeden Fall machen.
Ich möchte an dieser Stelle mal postulieren, dass wir Frauen wir sind das viel mehr gewohnt, und das ist ja auch in sämtlichen Statistiken und Studien so, dass Frauen von einem Krankheitsverständnis deutlich besser sind. Ne? Und einfach viel häufiger zu den Vorsorgen gehen und das machen, und Männer das irgendwie, weil das eben erst ab 45 ist, da irgendwie völlig durchs Raster rutschen.
Ja, aber man muss halt einfach wissen, Prostatakrebs ist der häufigste Krebs bei Männern, und den kann man wirklich sehr früh erkennen durch sowas und dann auch sehr, sehr gut behandeln. Und das gleiche Thema geht in die ähnliche Richtung, ist halt Darmspiegelung. Ne? Also ja, das ist halt richtig. Auch sowas, was sowohl Männer als auch Frauen gerne vor sich her
schieben. Beide mittlerweile ab 50 übrigens.
Genau, weil wenn man mal ehrlich wäre, wenn jeder wirklich konsequent zur Darmspiegelung ab 50 gehen würde, dann würde Darmkrebs so gut wie gar nicht mehr vorkommen, weil man schon in dieser Untersuchung kleine Polypen abtragen kann, aus denen später vielleicht mal Darmkrebs entsteht. Und das wäre auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall für sich selber tun. Ja,
was halt einfach so spannend ist, ist die Tatsache, dass immer so viele Schiss haben vor der Untersuchung, und im Grunde, wir empfehlen das auch jedem, sich sedieren zu lassen. Das ist für den Untersucher angenehmer und es ist für den Patienten angenehmer, und das ist wirklich ein paar Minuten die Untersuchung und dann bist du wieder wach und das ist gut und du hast im besten Falle vielleicht einen Krebs präventiv behandelt. Also ich meine, wo gibt es denn was Besseres? Also, und das, wenn es gut läuft und sonst nichts ist, alle 10 Jahre einmal, ist eigentlich ein Witz. Wir machen so viele unangenehme Dinge in unserem Leben und das...
20 Minuten dafür, dass man auf der sicheren Seite ist, was Darmkrebs angeht, das ist nämlich so ziemlich der zweit- bis dritthäufigste Krebs, den wir haben, auch da absolut zu empfehlen, Daumen nach oben.
Ja, genau. Ich glaube, damit nerven wir ein bisschen, ja.
Ja, aber auch zu Recht. Also, nächste Frage. Wenn du nur 3 Dinge jedem Patienten beibringen könntest, welche wären das?
Puh, das ist schon eine sehr spezielle Frage. Kann man natürlich jetzt auf irgendwie, ich weiß nicht, auf was ihr das bezogen habt, gibt es jetzt natürlich sehr viele Antwortmöglichkeiten. Wenn es jetzt zum Krankheitsverständnis wäre, so im Allgemeinen was ich gerne jedem Patienten ein bisschen beibringen wollen würde, dass man halt so die Basics von Ernährung, Bewegung, gesunder Lebensstil, das wäre eigentlich wäre das Wichtigste.
Ja, nicht rauchen, Alkohol in Maßen, das sind eigentlich so Sachen, also viele, viele Wohlstandserkrankungen, die wir heute haben und die eigentlich ein Hauptproblem unserer Arbeit ausmachen, sind halt einfach auch, muss man ehrlich sagen, selbst verschuldet. Ja, das ist halt durch Ernährung
bedingt. Genau, metabolisches Syndrom. Ne?
Genau, also durch Ernährung bedingt, durch Bewegungsmangel bedingt, gerade auch so Rückenschmerzen. Es kommt einfach von unserem ganzen vielen Sitzen. Das ist einer der häufigsten Beratungsanlässe in der Praxis, dass Patienten mit Verspannung und Rückenschmerzen
kommen. Das heißt, nicht umsonst sitzen ist das neue Rauchen. Das ist einfach so. Durch diese Nichtbewegung haben wir so viele Erkrankungen, die zunehmen. Nicht nur klar muskuloskeletale Geschichten, sondern wo wir gerade Thema Darmkrebs hatten, auch da ist Bewegung ein großes Thema. Ja.
Thema Rauchen halt, weil ich meine, jeder Raucher bringt die gleichen Sprüche. Ja, Helmut Schmidt ist fast 100 Jahre alt geworden, so nach Motto mit Rauchen. Ja, jeder kennt den einen Raucher, der alt geworden ist, aber
die 99 anderen halt nicht.
Keiner spricht über den Raucher, der den Lungenkrebs gekriegt hat. Und nicht jeder Raucher kriegt Lungenkrebs, aber jeder Raucher kriegt COPD. Da gibt es wirklich keine Ausnahmen.
Da gibt es so gut wie keine. Also eine chronische Lungenerkrankung, da enden fast alle dran. Und es geht halt per se einfach darum, dass man mit jeder Zigarette, die man raucht, einfach eine Entzündung im Körper triggert. Genauso wie eben Übergewicht, also die Adipozyten, die Fettzellen eben auch hormonaktiv sind, Entzündungsmediatoren produzieren und deswegen es einfach auch nicht gesund ist. Das heißt, wir wollen die Leute ja auch immer nicht ärgern, wenn wir das ansprechen. Und ich weiß, das ist auch ein super sensibles Thema für viele. Aber ich denke mir dann immer, naja, ich meine, in dem Moment sind wir ja halt die Therapeuten und wenn wir das nicht ansprechen dürfen, weil wir der Gesundheit helfen wollen, dann darf das ja gar keiner. Also
ja, das sollte ja möglich sein. Es geht ja auch, also
das ist ja nie belehrend, sondern immer nur beratend.
Uns liegt das ja fern, jemanden über sein Leben zu belehren, aber letztendlich muss der Patient am Ende die Konsequenz tragen, wenn er halt dann den Infarkt oder den Schlaganfall bekommt oder den Lungenkrebs und das möchte ja auch keiner, also von daher würden wir auf jeden Fall immer dazu raten, auf einen gesunden Lebensstil zu achten.
Genau. Was haben wir noch als Frage? Welche Gesundheitsregel predigst du beruflich, schaffst es aber privat selbst nicht immer einzuhalten?
Da würde ich auf jeden Fall sagen, Schlaf. Ja. Also eindeutig ausreichender Schlaf ist tatsächlich ein Thema. Ja. Da könnte man sich sicherlich selber auch verbessern.
Also ja, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem vorherigen Podcast thematisiert, dass Schlaf ist ja was ganz Individuelles, ne? Also im Schnitt, glaube ich, der Deutsche aktuell so 7,5 Stunden. Das differiert natürlich massiv. Der eine schläft 9 Stunden, ist dann erst ausgeschlafen, der andere braucht halt nur 6 Stunden. Hängt auch mit dem Alter zusammen. Je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir in der Regel. Aber ja, das fällt tatsächlich am schwersten im Alltag.
Ja, also ich glaube auch, das ist eigentlich so das Hauptthema. Also ansonsten
das hängt damit zusammen, ich meine, das kennt ihr auch. Man hat natürlich auch sehr lange am Tag noch was zu tun. Arbeit etc., Haushalt, Einkaufen, Putzen, so die Banalitäten des Alltages, Sport. Und dann kommst du relativ spät nach Hause und na klar willst du noch irgendwie was vom Tag haben. Dann guckst du auf die Uhr und denkst, verdammt, ich muss ja morgen wieder um 6:15 aufstehen. Also das ist schon manchmal echt schwer.
Ja, also das, da können wir jeden. Das ist sicherlich. Dann kommen bei uns natürlich auch noch Schicht und Notdienste dazu, wo man dann halt auch nachts Bereitschaftszeiten hat, wo man dann eventuell mal raus muss und im Auto noch irgendwo hinfährt. Das ist sicherlich nicht die gesündeste Art und Weise.
Das war genau, also war ganz nett. Wir hatten letzte Bewerberin, die auch eigentlich relativ jung, paar 20 und im Schichtdienst aktuell arbeitet und wir auch gefragt haben, naja, warum sie denn von stationär zu ambulant wechseln will. Und dann hat sie halt auch gesagt, sie weiß, sie ist doch nicht sehr alt, aber natürlich ist der Schichtdienst halt absolut schlauchend und das können wir völlig nachvollziehen. Das haben wir jahrelang auch gemacht. Auch da gibt es nicht ohne Grund eine Lebenszeitverkürzung bei Menschen, die lebenslang im Schichtdienst arbeiten, weil es halt einfach ungesund ist. Ne? Es ist gegen die eigene Uhr zu arbeiten und zu leben, ist einfach immer schwierig.
Ja.
Genau.
Genau, so, dann gucken wir mal. Also, nächste Frage. Welche Situationen in der Praxis bringen dich zum Lachen, obwohl du eigentlich professionell bleiben musst? Ah, ja, das ist manchmal schon wirklich schwierig. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Patienten, der Meinung war, ja, er hat immer irgendwie so ein Ohrensausen. Das tritt aber nur in bestimmten Situationen auf, vor allen Dingen, wenn der Lehrer spricht oder die Mikrowelle an ist.
Was nachvollziehbar ist.
Das waren so die Schlagworte, die da kamen. Da muss man sich dann schon manchmal vielleicht ein bisschen das Schmunzeln verkneifen. Ja, aber es gibt halt super viele auch skurrile Situationen, in denen man so im Alltag so...
ich wollte gerade sagen, meistens ist es ja auch irgendwie Situationskomik. Also ich hatte letztens jemand, Erkältung, wollte in den Mund mit dem Spatel gucken und derjenige hat den Pulli hochgehoben. Da meinte ich, naja gut, wo soll ich reingucken? Jetzt in den Bauchnabel oder was? Also da haben wir uns beide sehr beirrt. Grundsätzlich sind wir ja relativ entspannt mit unseren Patienten. Da kommt es öfter mal zu lustigen oder witzigen Situationen. Aber das wäre jetzt so das, was mir gerade...
Ja, also es sind natürlich schon, ich meine, es gibt immer so Extreme. Ne? Ich meine, jeder hat schon mal irgendwelche Storys gehört, wenn Patienten sich irgendwas in den Hintern geschoben haben, nur draufgefallen sind quasi. Auch das erlebt man in seinem Arztberuf ab und zu mal.
Die sich anzünden, ja, aus Versehen.
Ja, also das sind so Sachen, wo man natürlich dann schon, ein bisschen versuchen muss, die professionelle Ebene zu halten.
Ja, oder ich hatte das, da war ich gerade am Anfangszeit in der Chirurgie. Das war eine Hernienchirurgie, also zum Beispiel Leistenbruch oder so, das sagt euch wahrscheinlich was. Und da musst du über den Leistenkanal, du musst in den Leistenkanal tasten. Der Leistenkanal ist halt nun mal beim Mann über das Skrotum, also über den Hoden, und da muss derjenige husten. So. Und ich glaube, das war wirklich in meinem ersten Jahr. Da kam ein super junger Kerl mit seinem Kumpel rein und dann standen die da beide da. Und ich meinte, naja, ich müsste mal die Hose runter, ne, weil ich muss halt tasten. Und der Kumpel dran lachte schon. Und ich meinte so, naja, sie könnten jetzt halt dann auch mal rausgehen. Also das ist halt, wenn die Patienten manchmal dann auch lachen, dann musst du auch lachen. Weil für uns ist es eigentlich was völlig Normales, weil wir machen das tagtäglich. Aber wenn das für die dann manchmal witzig ist, dann ehrlich gesagt muss ich dann auch manchmal lachen.
Ja, das ist tatsächlich auch so. Oder, keine Ahnung, was auch ab und zu mal vorkommt. Es gibt ja Leute, die sind ganz schnell dabei, sich auch direkt gleich auszuziehen.
Sofort.
Ja, ungefragt, bevor man überhaupt irgendwas gesagt hat, ist die Hose aus.
Oder der Pulli weg und der BH fehlt auch. Ja.
Ist auch besonders schön, wenn die Leute dann keine Unterwäsche tragen, weil die haben sie heute ausnahmsweise vergessen, obwohl sie ja genau wussten, dass sie zum Arzt gehen. Also, ja.
Gibt schon lustige Situationen, das stimmt schon. Bevor wir hier das Ganze noch weiter vertiefen, nächste Frage. Was war der Moment, in dem du privat am meisten ärztlich missbraucht wurdest, wie zum Beispiel auf einer Party oder bei Freunden oder so?
Naja, missbraucht ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist natürlich...
Setz es in Anführungszeichen.
Ja, also es ist... Der Klassiker ist natürlich, dass bei so Familienfeiern, im Freundeskreis, dann kommen halt immer, du, ich wollte dich nur mal noch kurz fragen, wie ist denn dies, das oder jenes? Also wir sagen da mittlerweile als Running Gag, hast deine Karte dabei, die würde ich dann erstmal vorab kurz einlesen
das
wollen.
Das ist kein Scherz. Bei der Hochzeit von Kumpel von uns kam die Bräutigamsmutter zu mir und ich war gerade am Essen. Und wir kannten uns noch nicht und der Erstkontakt war, du bist doch die Ärztin. Und dann hatte ich noch versucht zu retten und zu sagen, ja, aber Markus auch.
Ich habe mich schon direkt weggedreht auf die andere Seite des Tisches.
Ja, das war ein bisschen, meinte ich, ja, ob sie mir mal was zeigen könne nachher, wenn ich fertig gegessen habe. Ich könnte auch fertig essen.
Mhm. Großzügig?
Ja, das war sehr großzügig. Ich hatte dann eigentlich gehofft, sie hat es vergessen. Das war leider nicht der Fall. Sie kam dann irgendwann dann tatsächlich nach dem Essen, wenn auch knapp, meinte ja, ob ich mal mit ihr auf die Toilette gehen könnte. Da dachte ich schon so, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Da wurde es auf jeden Fall schon mal pikant.
Da wurde es pikant und skurril. Und sie zeigte mir dann ein Hautanhängsel unter der Achsel. Habe ich halt erklärt, ja, es ist nichts Schlimmes, können Sie einfach wegschneiden lassen und so weiter. Das war dann unser Erst- und Letztkontakt. Also das sind dann schon manchmal, ist ganz lustig, das kennen bestimmt auch andere Gesundheitsberufe, aber dass da die Distanzlosigkeit doch relativ hoch ist. Also,
oder niedrig.
Ja, stimmt, in dem Fall niedrig, genau. Also grundsätzlich habe ich, weil ich meinen Job halt gerne mache, überhaupt nichts dagegen, wenn mich mal jemand was Medizinisches fragt. Aber klar sind wir halt auch manchmal einfach privat. Und privat ist halt auch privat. Und dann möchte man nicht sämtliche medizinischen Fragen jetzt mit Freunden oder Bekannten oder gerade neu geknüpften Kontakte irgendwie.
Ja, beziehungsweise bei Freunden oder Familie ist man da eigentlich entspannter, wo es dann halt jetzt irgendwie dann ein bisschen Fehl am Platz ist, wenn man beim Bäcker gerade steht oder an der Käsetheke oder so.
Ja, und dann, Doktor, ich wollte ihn nur mal auszeigen.
Ja, genau. So.
Das Bild vom Nagelpilz, den kriegt man übrigens oft per WhatsApp geschickt. Also ich glaube gar nicht, wie viele Nagelpilzfotos ich per WhatsApp kriege.
Ja, aber aus dem Familienkreis. Also Patienten kriegen unsere WhatsApp-Kontaktdaten nicht. Ja.
Ist das ein Nagelpilz?
Aber auch so sieht man relativ häufig Patientenfotos, was dann so abfotografiert worden ist. Auch mit mehr oder weniger schönen Fotosachen. So, nächste Frage. Was ist die häufigste Fehleinschätzung, die Laien über ihren Körper haben?
Ja.
Also ich würde sagen, tatsächlich, wie schnell man Muskeln aufbaut und Fett verliert, ist so ein Klassiker.
Ja, definitiv.
Also das wird absolut ganz, ganz krass über- und unterschätzt. Auch dank Social Media sicherlich, aber... Das ist so die typische Antwort, ja, ich mache jetzt schon seit 4 Wochen Sport, vorher jahrelang nichts gemacht und ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Mir tut alles weh, keine Muskeln zugenommen, kein Fett abgenommen optisch, im schlimmsten Fall noch 1 Kilo zugenommen, was ja dann manchmal Flüssigkeit einfach im Muskel ist. Mhm. Dann wird die Flinte ins Korn geworfen. Jahrelang natürlich das Gewicht aufgebaut, aber es soll dann in 2 Wochen soll das Fett verschwinden und man will dann den Beachbody haben.
Ja, das oder, also da sind wir auch wieder generell beim gesunden Lebensstil, dass man halt glaubt, von heute auf morgen auch Verhaltensmuster ändern zu können, die du dir jahrelang antrainiert hast, sei es eben bei Bewegung. Ne? Du kannst nicht, wenn du vorher nie Sport gemacht hast, erwarten, dass du von jetzt auf gleich 6-mal die Woche Sport machen kannst. Das wirst du nicht durchhalten, das ist auch menschlich, ja, das kriegen die wenigsten hin. Und Ernährung ganz genauso. Du kannst nicht, wenn du vorher ganz furchtbar gegessen hast, mal übertrieben gesagt, von jetzt auf gleich nur noch Salat und Gemüse essen. Das, auch
naja, das sind immer diese Hauruck-Aktionen. Ne? Es soll ja immer nicht nur ich faste jetzt mal, sondern es soll eine Lebensstilumstellung sein, also eine Anpassung des gesamten Lebensstils. Und dazu gehört einfach eine Erhöhung der Bewegung und der sportlichen Aktivität und eine generell allgemeine gesunde Ernährung. Schritt für Schritt. Und das Gewicht geht auch Sachen. Schritt für Schritt runter. Ich sage auch meinen Patienten immer, das Fett, was sie da haben, das haben sie sich auch über Jahre angefressen. Wie soll das über Wochen verschwinden? Das ist Quatsch. Ja, das wird halt
das
auch...
Unrealistisch. Das ist unrealistisch und frustriert dich am Ende halt auch. Das ist ja eigentlich, das, was man ja erreichen will, ist, dass man im besten Falle sein Leben lang dann die Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten beibehält. Und
das aber schafft man nicht. Muss halt auch irgendwann anfangen.
Genau, man muss irgendwann anfangen, aber man kann auch mit Kleinigkeiten anfangen, wie das Weißmehlbrötchen durch das Vollkornbrötchen ersetzen, wenn es erstmal so Basics sind.
Aber Gewichtsreduktion, alles, was über 1 Kilo pro Monat ist, ganz ehrlich, Leute, das ist unrealistisch. Ist einfach unrealistisch. Und das frustriert nur, wenn man da mehr erwartet. Und was sicherlich auch komplett überbewertet ist, ist halt diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Also die Wirksamkeit von Vitaminpräparaten wird massiv überschätzt.
Also beziehungsweise genau das. Und Proteinpulver bringt halt auch nur was, wenn du Sport machst. Also wenn du nur Proteinpulver mampfst und dich nicht bewegst und keinen Muskelaufbau über Training, dann wie soll das gehen?
Also
nur Substitution macht es nun
nicht. Klar, in Klammern, man kann natürlich auch Gewicht verlieren, wenn man halt zum Beispiel eine Mahlzeit durch einen Proteinshake ersetzt. Das kann schon funktionieren, aber man wird nicht aussehen wie Schwarzenegger, nur weil man sich 3 Eier roh hinter die Binde klatscht.
Oder den Thunfischshake.
Genau, das funktioniert leider nicht.
Ja. Welche ärztliche Entscheidung triffst du privat völlig anders als beruflich?
Gute Frage.
Also grundsätzlich finde ich, sind ja manchmal Patienten, die glauben, wir verschreiben nur die guten Sachen uns selbst. Das ist nicht so. Also wir haben jetzt keine Zaubermedikamente oder so, die wir uns jetzt persönlich geben und Patienten nicht.
Also man ist sicherlich bei seiner Familie schon ein bisschen vorsichtiger und guckt da vielleicht auch ein bisschen übermäßig viel dann, als man das jetzt vielleicht in der Allgemeinheit tut, wo man doch eigentlich in seinem Job relativ sicher unterwegs ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist für jeden auch nachvollziehbar, wenn da die Mutter oder Vater oder sehr gute Freunde sitzen, dass du natürlich insbesondere da nichts übersehen willst und ja wahrscheinlich die Überdiagnostik betreibst, denke ich auch, wohingegen wir bei uns selbst wahrscheinlich eher oft hart sind und sagen, ja komm, wird schon nichts sein und mach weiter.
Ja.
Ich glaube, da ist es das genaue Gegenteil. Auch das ist sicherlich ein Problem von medizinischen Berufen, dass wir da eher zurückhaltend sind.
Ja, also Ärzte haben ja in der Regel, ich will uns jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber Ärzte haben in der Regel auch nicht unbedingt immer den gesündesten Lebensstil, auch wenn
höchste Suizidrate und höchste Alkoholrate in den Berufsgruppen, die es so gibt. Sonst würde ich da null differenzieren zwischen Familie und normalen Patienten, in Anführungszeichen.
Nein, also werden alle gleich schlecht behandelt. Genau. Dann nächste Frage. Welche Situation hat dich in der Praxis zuletzt so überrascht, dass du innerlich nur dachtest, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
Habe ich eigentlich ein Positivbeispiel, dass wir jetzt schon Patienten haben, die uns was zu Weihnachten mitbringen und zwei ganz liebe Patientinnen, die uns Sekt vorbeigebracht haben und das war so irgendwie völlig aus dem Nichts. Also die sind einfach gekommen, die hatten keinen Termin an dem Tag, sondern die wollten uns einfach was Gutes tun und die haben so eine liebe Karte geschrieben, das war einfach, das hat mich gerührt. Das war echt Das wäre sehr nett.
Ja, das stimmt. Also das haben wir ja hier und da doch mal, dass ein Patient uns auch mal so irgendwie eine Karte schickt oder schreibt oder sowas. Und das freut einen dann schon auch, wenn die Arbeit auch anerkannt wird, die man da so leistet,
die Zeit, auch wenn die man investiert. Wenn jemand verstirbt und die Angehörigen dich auch so als Hausarzt würdigen, in Anführungszeichen, dass du dich um den Angehörigen gekümmert hast und dann auch, weil ganz oft ist es ja, so blöd das klingt, man hat ja doch sehr viele Patienten und man kriegt nicht immer sofort mit, wenn jemand verstirbt, wenn du den, ne, also wie auch. Die Angehörigen dann Karte schicken, Todesanzeige schicken und noch ein paar liebe Worte dazu
verlieren. Oder vorbeikommen, sich bedanken.
Das ist schon sehr rührend, muss ich sagen. Da muss man schon manchmal schlucken. Da gibt es wirklich sehr, sehr nette Menschen.
Ja.
Also, wir freuen uns über sowas.
Genau.
Gibt es irgendwas, was Skurriles, was wir jetzt in letzter Zeit hatten oder irgendwas? Also ja, es gibt immer wieder manchmal bösartige Sachen, aber eigentlich war es in letzter Zeit sehr positiv, muss ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Also zurzeit glaube ich, dahingehend ganz gut. Wollen wir es nicht beschreiben.
Ja, genau, bitte nicht. Welche kleine Ehrlichkeit von Patienten würdest du dir manchmal wünschen, weil sie den ganzen Termin sofort entspannen würde?
Ja, also generell, ne? Also das Wichtigste ist halt überhaupt Ehrlichkeit erstmal, ne? Also daran hapert schon ganz oft, dass Patienten halt vielleicht aus Schamgefühl oder weil sie Angst vor der Reaktion haben, vielleicht ganz, ganz wichtige Sachen verschweigen, die jetzt aber für die Behandlung ganz wichtig wären. Zum Beispiel so ein Klassiker, Patient hat plötzlich schlechte Nierenwerte, hohe Leberwerte und man weiß nicht warum, fragt den Patienten ausführlich, sagt ja, weiß er auch nicht, er hat nichts verändert, nichts gemacht. Man fängt dann an, eine Riesendiagnostik loszutreten von Hepatitis, also Virusinfektion über Autoimmunerkrankung und. Und dann kommt am Ende dann doch raus, dass man sich irgendwelche Pillen im Internet besorgt hat und einem das vielleicht peinlich war oder was auch immer. Da glaube ich...
Es gibt nichts Peinliches
für uns. Es gibt nichts
Peinliches. Das muss man echt ganz klar sagen. Also wenn wir untereinander zwischen Arzt und Patient nicht ehrlich zueinander sein können, dann können wir nicht helfen.
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach ehrlich zu sein und zu sagen, Mensch, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie dies, das oder jenes. Also ich glaube, da ist jeder Arzt froh über die Ehrlichkeit und dann kann man auch immer eine gute Lösung zusammenfinden.
Ja.
Aber das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Und auch so hinsichtlich so Tabletteneinnahmen, wenn ein Patient, wir haben ja viele Patienten nach Herzinfarkt, Schlaganfall und man gibt sich super viel Mühe mit der Nachbehandlung und bespricht
das sich mal. Wundert sich, dass der Cholesterinwert nicht runtergeht und nimmt schon die dritte Kombination dazu.
Und man fragt dann dreimal, haben Sie Tablette genommen? Und es heißt dann, ja, hab ich. Und beim vierten Mal kommt dann doch raus, ja, habe ich dann doch nicht so genommen. Oder man merkt es halt, weil die Tablettenschachtel dürfte eigentlich schon längst leer sein und es wird einfach keine neue geholt weiß halt genau, dass das nicht genommen worden ist. Und das ist halt dann auch... Also es ist halt blöd für die Arzt-Patienten-Beziehung, weil es halt auch irgendwo so ein Vertrauensbruch ist. Und andererseits auch so eine Minderwertschätzung eigentlich der Arbeit von allen Ärzten und medizinischem Personal, die eben versucht haben, jemandem da das Leben zu retten und eine vernünftige Nachbehandlung zu machen.
Ja, also tatsächlich kann ich auch oft eher damit leben, wenn jemand sagt, will ich nicht nehmen. Das halte ich zwar dann persönlich für unvernünftig, das sage ich dann auch so.
Oder ich will es nicht indiziert. Nehmen, weil ich bestimmte Ängste habe, die man ja vielleicht kann man ausräumen kann.
Genau, ne, aber... Das ist ja das, was wir zu Anfang gesagt haben. Im Grunde, wir beraten euch ja nur. Ne? Also niemand steckt in eurer Lebenssituation, in eurem Körper und das ist absolut eure Entscheidung.
Und aber, niemand zwingt ja auch jemanden nach dieser Tablette. Aber wenn, dann möchte man ehrlich wissen, dass derjenige halt auch sagt, ich habe sie halt nicht genommen, weil ich möchte das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dass man einfach drüber reden kann und das
ist uns schon wichtig. Das ist eigentlich das Häufigste bei der Tabletteneinnahme, das stimmt.
Genau.
Und ansonsten da auch wieder Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten. Das ist immer ganz spannend, wenn wir Ernährungsberatungen machen und wir lassen dann Ernährungsprotokolle schreiben und du guckst drauf und denkst, also wenn die Leute so essen würden, dann essen und trinken würden, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Und auch an der Stelle ist dann so, dass du denkst, ja... Glaube ich jetzt nicht so richtig, weil kann irgendwie nicht sein, wenn du dich jeden Tag mit, keine Ahnung, 30 Kilometer Rad fährst und so.
Ja, und der Selbstbeschiss hilft ja nichts.
Genau,
ja.
Er hilft einfach nichts.
So kommt man halt nicht weiter, ja. Und dann verschwenden alle Beteiligten ihre Zeit damit.
Genau, ne? Und wir wollen ja grundsätzlich helfen und helfen kann man nur, wenn man ehrlich zueinander ist, ne? In die eine oder in die andere Richtung.
Genau.
Ne, also manchmal fragen Patienten ja auch, was würden sie denn machen? Das habe ich schon auch oft, ne, wenn sie sich nicht so recht entscheiden können. Und dann sage ich auch, ich würde das so und so machen. Das heißt aber nicht, dass Sie das so machen müssen. Ne? Sie sind vielleicht in einer anderen Situation oder ja.
Ja, aber es ist halt einfach eine Beratung.
Genau. Ja? Ja. So, dann sind wir erstmal mit den Fragen wieder durch an der Stelle. Genau. Wenn ihr weitere habt, immer gerne schreiben.
Also wir sammeln das wieder
und machen das immer mal alle paar Folgen wieder. Jetzt wissen wir nicht, ob wir es vor Weihnachten nochmal schaffen, einen neuen Podcast zu erstellen. Vielleicht mal gucken, wie die Lust und die Zeit ist. Falls wir es nicht schaffen, wünschen wir an dieser Stelle schon schöne Weihnachten.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau. Und wir hoffen, ihr bleibt uns treu und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.